für Sprint zu 30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast. Tobi, Fabi und Jürgen. Viel Spaß beim Zuhören.
Einen schönen Donnerstagabend, 4 Tage später, dafür aber wieder in voller Besetzung und als Entschädigung mit einer pickepackevollen Liste an Highlights und Überraschungen, über die wir sprechen wollen und auch müssen. Fabi, schönen guten Abend nach Düsseldorf.
Und hallo. Auch
Sören, schöne Grüße nach Oldenburg, auch wieder am Start.
Ja, so sieht's aus, hallo.
Ja, grüß euch ihr beiden. Wir hatten ja letzte Woche Sonntag uns kurzfristig dazu entschlossen, die Folge ein bisschen verspätet aufzunehmen aufgrund einer ganz aktuellen Nachricht am Sonntag, die uns ereilte und auch alle ein bisschen überrascht hat. Fabi hat es ja am Anfang der Saison schon angedeutet, dass es eventuell passieren könnte. Ja, und dann ist es doch passiert, schon am 9. Spieltag. Der VfL Wolfsburg hat die Reißleine gezogen und Trainer Marc van Bommel vor die Tür gesetzt. Für euch auch sehr überraschend.
Ja, also ich war wirklich sehr überrascht, als ich die Nachricht dann am Sonntag gelesen habe. Für mich völlig unverständlich, wenn wir da sicherlich gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen, aber ich war ja wirklich überrascht.
Fabi, du warst ja auch einer von denen, die Marc van Bommel die Trainerqualitäten relativ früh abgesprochen haben.
Also nicht komplett abgesprochen, überrascht. Ja, schon irgendwie, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass es unheimlich schwer sein wird, den richtigen Trainer zu dem Zeitpunkt in der Saison zu finden. Auf der anderen Seite war es immer schon so, dass ich leichte Zweifel hatte, ob er wirklich der gute Trainer oder Fußballlehrer ist, der als Fußballspieler war. Und ich sage es immer wieder gerne, so sehr ich ihn schätze als Fußballspieler zu seiner damaligen Zeit, als Trainer hat er mich nicht wirklich überzeugt und was man jetzt auch so ein bisschen immer durch die Hintertür mitbekommt, ist ja die Tatsache, dass er angeblich zumindest auch fußballerisch oder taktisch eigentlich auch nie wirklich tief ins Detail gehen wollte. Man kann natürlich nie wissen, ob es dann wirklich nur intern, ob er da dann wahrscheinlich mehr von dem Preis gegeben hat, von der Art und Weise, wie er Fußball spielen lassen will eigentlich, aber in der Öffentlichkeit hat man nie wirklich mitbekommen, was eigentlich auch so sein Stil oder seine Art von Fußball ist, die er gerne spielt. Also wirklich, wie gesagt, im Detail. Und ich bin, wie gesagt, irgendwo ein Stück weit fühle ich mich natürlich bestätigt, aber auf der anderen Seite ist es natürlich schade für ihn. Und der Zeitpunkt ist dann doch ein bisschen überraschend.
Ich sag mal, aufgrund der schleppenden Vorbereitungsergebnisse waren ja auch Part 5 Niederlagen, dann das bittere Aus im Pokal mit dem Wechselfehler. Da war der Start ja schon relativ schwer für ihn. Hat sich dann eigentlich meiner Meinung nach ganz gut, ist der VfL hat in die Saison reingefunden mit 4 Siegen am Stück. Da haben wir ja schon gesagt, ja, das sieht soweit ganz gut aus. Und ab dem 5. Spieltag mit dem Unentschieden in Frankfurt nahm dann so die Negativspirale dann so langsam ihren Lauf und waren jetzt, glaube ich, die 5., 6. Niederlage am Stück. Könnt ihr euch das erklären, womit das zusammenhängt? Spielt das innerhalb der Mannschaft eine Rolle? Der Ausfall von Schavas Schlager war natürlich nach dem RB-Spiel am 3. Spieltag, dass der die Stabilität natürlich enorm viel gebracht hat im defensiven Mittelfeld, klar.
Aber wobei man aber auch, glaube ich, schon hier auch einschmeißen darf, dass die gewonnenen Spiele, das waren jetzt keine sehr überzeugenden Spiele, meiner Meinung nach. Es war, glaube ich, am ersten Spieltag, Sören, glaube ich, Bochum, du warst im Stadion, eine ganz enge Kiste, wo sie die Bochumer verdammt gut verkauft haben. Es ging 1-0 aus, wenn ich es richtig im Kopf habe. Dann müsste, glaube ich, Hertha war, glaube ich, auch noch am Anfang.
Glücklicher Sieg.
Dabei und dann, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, dieser knappe Sieg gegen Leipzig, ein Spiel, was definitiv auch hätte unentschieden ausgehen können. Sei es drum, am Ende des Tages zählen die Punkte und sie standen ja zum damaligen Zeitpunkt dann auch mit 12 Punkten an der Tabellenspitze. Fürth war, glaube ich, auch noch einer der ersten. Und dann ging es eigentlich auch so langsam los und man hat ja auch in der Champions League eigentlich auch nicht wirklich überzeugend gespielt und dann ging es eigentlich los und das war eigentlich auch so, wie wir es vor 2-3 Wochen oder vor der Länderspielpause auch gesagt haben. Also du musst, oder wir sind gespannt, ob er das Ruder rumreißen kann. Die Ergebnisse haben nicht wirklich gestimmt Und vielleicht ergibt es dann, wenn man alles in einen Topf schmeißt, dann vielleicht doch Sinn, dass er nicht der richtige Trainer war für den VfL Wolfsburg.
Sondern kann man da Jörg Schmadtke einen direkten Vorwurf machen, der ja wirklich am Anfang der Saison gesagt hat, ja, wir haben die und die Vorstellung von dem und dem Trainer und der hatte ja auch ein langes Gespräch mit Marc van Bommel und da hört man jetzt so immer mehr im Nachhinein wirklich heraus, dass das wohl doch nicht so alles auf einer Ebene wohl stattgefunden hat, der Austausch, dass man da wohl schon
Ja,
unterschiedlicher Meinung war, was die Spiel, ne?
das ist absolut die Frage, die ich mir auch jetzt gestellt habe, weil der Van Bommel wurde vor der Saison als klare Wunschlösung präsentiert und dass man jetzt nach 9 Spieltagen ihn dann vor die Tür setzt, wundert mich schon. Klar, Fabian hat gesagt, die Auftritte waren vielleicht ein bisschen dürftig und die Gegner waren sicherlich nicht die ganz großen Namen, aber spielerisch, auch jetzt gegen Freiburg, da sprechen wir nachher auch nochmal drüber, war das ja nicht so schlecht. Was man Wolfsburg im Prinzip in den letzten Spielen nur vorwerfen konnte, war die mangelnde Chancenverwertung. So, wenn die Chancen genutzt werden, die da waren, dann stehst du wahrscheinlich in der Tabelle besser und dann hast du mehr Punkte auf dem Konto und dann wäre Marc van Bommel noch Trainer. Also ich weiß, ich kann es nicht richtig verstehen, warum man ihn jetzt vor die Tür gesetzt hat, weil ich glaube, es sind jetzt im Prinzip nur 3 Punkte Rückstand auf Platz 5. Und ich glaube, das ist im Prinzip auch der Anspruch, den Wolfsburg hat, immer international dabei zu sein. Also
Aber
so schlecht habe ich ihn vor. Bitte?
konnte denn Wolfsburg für dich nur annähernd auch von der Qualität her oder von der Attraktivität her auch oder auch gemessen an den Ergebnissen auch nur ansatzweise das bieten, was sie die letzte Saison über 34 Spieltage bieten konnten?
Ja, ich glaube, das kannst du nicht vergleichen, weil, und das war sicherlich auch ein Grund dafür, warum man Van Bommel geholt hat, du hast das System ja auch geändert vom Umschaltspiel, das, was Glasner gespielt hat, auf Ballbesitzfußball, auf holländischen Fußball, sage ich jetzt mal. Und dann musst du schon damit rechnen, dass es vielleicht dann auch mal ein bisschen, ja, zäh aussieht, weil du den Ball im Prinzip ins Tor tragen willst, aber spielerisch fand ich das nicht so schlecht. Und
Aber muss ein Trainer denn nicht auch in deinen Augen letztendlich auch seinen Spielstil letztendlich auch dem zu anzupassen oder anpassen, was er an Spieler oder Spielertypen zur Verfügung hat?
ja, aber findest du nicht, dass der VfL Spieler im Kader hat, die Ballbesitzfußball spielen? Klar, Schlager war jetzt am Anfang verletzt, aber du hast mit Arnold, du hast schon ein gutes Mittelfeld und vorne hast du einen Stürmer, den du dann auch gut in Szene setzen kannst mit Weghorst. Also ich glaube, gepasst hat das schon, nur die haben die Chancen nicht reingemacht. Wie gesagt, wenn ich mich jetzt an das Freiburg-Spiel erinnere, das hätte auch unentschieden ausgehen können. Und da hatte Freiburg das Spielglück einfach auf der Seite im Moment oder die Form auch. Aber wie gesagt, ich kann so schlecht nicht über Marc van Bommel sprechen, weil ich das gar nicht mal so schlecht fand, was er in Wolfsburg gemacht hat.
Die Frage, die ich mir stelle, ist halt, der VfL Wolfsburg hat ja letztes Jahr wirklich mit offensivem, schnellen Umschaltspiel wirklich begeistert und hat auch das eine oder andere wirklich sehr torreiche Spiel abgeliefert. Und diese Saison, ihr habt es gerade angesprochen, die taktische Umstellung von Marc van Bommel auf den Ballbesitzfußball macht es natürlich vielen Mannschaften, die letztes Jahr noch unter den Kontern gelitten haben, jetzt wirklich zum Teil auch deutlich einfach durch diesen langsamen Spielaufbau. Der VfL hat versucht, sich die Gegner zurechtzulegen, was aber in der Häufigkeit gar nicht so oft stattgefunden hat, dass sie dann zum Abschluss gekommen sind. Und da stelle ich mir doch eher die Frage, kann ich da nicht als Mannschaft, wir kennen es ja auch alle, du hast mal einen neuen Trainer bekommen, der hat dann was Neues versucht und am Ende hat man sich doch dann der Mannschaft dann wirklich dann doch ein bisschen gebeugt und hat gesagt, komm, wir spielen wirklich den Fußball, mit dem wir auch in den Vorjahren Erfolg gehabt haben. Und der Kader ist ja wirklich nur gezielt verstärkt worden. Ist ja noch nicht mal so, dass Leistungsträger gegangen sind. Also hätte man ja eigentlich den Fußball weiter praktizieren können, oder?
Ich glaube, es ist irgendwo ein Stück weit ein Mix aus beidem. Weil ich glaube, wenn du irgendwo hinkommst und du schmeißt alles über den Haufen, willst deinen komplett eigenen Spielstil durchdrücken, dann ist die einzige Möglichkeit, erfolgreich zu sein, letztendlich auch die Mannschaft hinter dich zu bringen. Und ich glaube, dann speziell die letzten 1, 2 Wochen war es dann vielleicht schon so, dass bei dem einen oder anderen Spieler im Kader vielleicht dann doch auch Zweifel aufkamen, ob das richtige System ist. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, dass letztes Jahr mit Oliver Glasner natürlich auch ein Trainer da war, der hat ein richtig hohes Standing bei der Mannschaft. Hat es ihm natürlich auch nicht einfacher gemacht, Marc van Bommel, als er übernommen hat. Wie gesagt, ich glaube, Letztendlich der Einzige, der diese Fragen alle beantworten kann, warum Marc van Bommel nicht mehr Trainer ist, ist Jörg Schmadtke.
Ja, und er sagt ja wirklich dann hinterher, es hat wohl nicht mehr gepasst. Man war unterschiedlicher Auffassung, was den weiteren Verlauf angeht. Und ja, dass man da wirklich so kurzerhand dann die Reißleine zieht, hat mich wirklich schon sehr überrascht. Und dass im Hintergrund schon das eine oder andere Gespräch da mit dem neuen Trainer gelaufen ist, hat, glaube ich, auch gezeigt, dass am Dienstag war es, glaube ich, auch sofort der neue Trainer dann präsentiert wurde. Ich hatte ja am Sonntag noch in unserer Gruppe geschrieben, der und der könnte es werden. Und ja, es ist Florian Kohfeldt geworden. Sören, du warst überhaupt nicht begeistert davon?
Ja, also mich hat er auch in seiner Bremer Zeit nicht überzeugt. Ich weiß, er kann sich da mit seinem sympathischen Auftreten sehr, sehr gut verkaufen, einfach auch den Medien gegenüber. Ja, er kann ja wirklich sehr, sehr gut sprechen. Aber also spielerisch war es ja in den letzten Jahren dann von Bremen relativ dürftig. Klar kann man sagen, es war nicht die Qualität, aber ob du dann direkt dich dafür qualifizierst, zum Champions League-Teilnehmer zu gehen, okay, aber ich glaube, das mag vielleicht nicht stimmen, aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass Jörg Schmadtke vielleicht auch froh ist, jetzt einen Trainer zu haben, dem er auch, wo er jetzt nicht unbedingt damit rechnet, dass er viel Kontra bekommt. Das ist ja bei den Holländern immer ein bisschen anders. Die haben ja auch eine ganz eigene Mentalität, aber das ist so das, womit ich mir das erkläre. Aber ob Kohfeldt jetzt nach Wolfsburg passt, ich habe da so meine Zweifel.
Fabi, wie bist du Florian Kohfeldt gegenüber aufgeschlossen?
Ja, hatten wir das nicht auch irgendwann mal in der Folge das Thema, dass ich eigentlich davon überzeugt war, dass er ja, eigentlich wirklich guter Fußballtrainer ist, ob es jetzt für eine Mannschaft reicht, den Anspruch hat, Champions League zu spielen. Das wird sich zeigen. Ich meine natürlich auch aus Sicht von Florian Kohfeldt ist es natürlich ja, schon ein Stück weit ein Aufstieg, würde ich mal behaupten, von einer Mannschaft, die von der Qualität her und vom Kader her gegen den Abstieg kämpft, zu einer Mannschaft, die weitaus höhere Ziele hat, wird sich zeigen. Ich war ehrlicherweise aber dann doch ein bisschen überrascht, dass es Kohfeldt wird. Ich dachte eigentlich an eine andere Lösung. Eine Lösung mit ein bisschen mehr Erfahrung, vielleicht auch ein bisschen mehr Autorität, weil ich glaube, das ist in der Mannschaft auch ganz wichtig. Aber man kann sich ja jetzt nur überraschen lassen.
Ja, heute habe ich mitbekommen, Florian Kohfeldt wird auf jeden Fall nicht seine etablierten Co-Trainer mitbringen. Da wird wohl Michael Fronzek an seiner Seite sein, der ja wiederum ein ziemlich alter und langer Weggefährte von Jörg Schmadtke ist. Ob er da mal ein Auge immer auf
Ich
Florian
wollte
Kohfeldt
gerade
halten
sagen,
soll,
also
ist, glaube ich,
die
auch
Frage war, ob er die Wahl überhaupt hatte.
richtig. Also das ist, glaube ich, auch damit Vorsicht zu genießen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange er jetzt unterschrieben hat, ob für 2 Jahre bzw. 2,5 Jahre. Ja, und jetzt am Wochenende geht es ja dann direkt am Samstag gegen Bayern 04 Leverkusen. Da bin ich mal gespannt, wie sich der VfL da präsentieren wird. Zumindest wird Florian Kohfeldt Sören, da denke ich, wirst du mir zustimmen, hat ja immerhin auch in Bremen eine offensive Spielweise an den Tag gelegt. Passt zumindest zum VfL Wolfsburg mit seinen Spielern, oder?
Ja, ich kann jetzt irgendwie im Moment noch nichts Gutes finden an der Sache, aber was ich glaube ich sagen kann, ist, dass Wolfsburg gegen Leverkusen sicherlich ein sehr gutes Spiel werden wird, denn beide Mannschaften müssen ja nach den letzten eher schwachen Ergebnissen wirklich jetzt abliefern.
Richtig, du hast es angesprochen. Gut,
Also halten wir mal fest, Sören hat keine Autogrammkarte von Florian Kohfeldt an seiner Pinnwand hängen.
aber das kann sich ja noch
Nein.
ändern in den nächsten Wochen. Wir werden sehen, wie es beim VfL weitergeht. Ja, Sören, du hast es gerade angesprochen. Bayer 04 Leverkusen, die hatten am Wochenende das Rhein-Derby gegen den ersten FC Köln, führten da auch relativ souverän mit 2:0 und haben sich das Leben dann mehr oder weniger selber schwer gemacht durch ja, Nicht-Ausnutzen der eigenen Chancen, haben sie einiges liegen lassen. Ja, und der 1. FC Köln ist dann wieder zurückgekommen ins Spiel durch Anthony Modest. Und unterm Strich steht ein letztendlich, meiner Meinung nach, gerechtes Unentschieden. Wir haben zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen, in der ersten Halbzeit stärkeren Leverkusener Mannschaft und innerhalb der zweiten Halbzeit hat Leverkusen einfach zu wenig letztendlich ins Spiel investiert. Und ja, die Mentalität beim FC ist ja diese Saison schon das eine oder andere Mal angesprochen worden. Und ich denke, das haben sie bei dem Spieltag auch wieder unter Beweis gestellt.
Ja, für mich aber unverständlich, muss ich ehrlich sagen, dass Leverkusen das Spiel dann so abgibt in der zweiten Halbzeit. Die hatten ja im Prinzip mit dem 2-0, mit den 2-0-Führungen alles im Griff und dann, die haben ja wirklich 3-4 Gänge runtergeschaltet. Dann Köln natürlich in dem Stadion sich zurückgekämpft, aber ich glaube schon für Leverkusen 2 verlorene Punkte und wären ja dann, glaube ich, auch auf Platz, oder wären punktgleich dann gewesen mit Freiburg auf Platz 3. Also für Leverkusen sicherlich verlorene Punkte.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, klar, am Anfang sah es natürlich nach der schnellen Führung nach einer deutlichen Sache aus. Ich würde hier aber auch gern einmal unterstreichen, dass die Kölner dann sozusagen zum Ende der ersten Halbzeit, dann speziell aber in der zweiten Halbzeit, schon einen extrem starken Auftritt hingelegt haben. Und wenn wir einfach nur mal auch beispielsweise auf die Statistiken ein bisschen mehr eingehen, das ist für mich dann schon überraschend, dass eine Mannschaft wie Köln in der Statistik letztendlich eine Mannschaft wie Bayer Leverkusen komplett dominiert. Also es geht beim Ballbesitz los, es geht über die Laufleistung, die Torschüsse 19-9. Also das spricht schon eine deutliche Sprache und am Ende des Tages ist es mehr als nur ein verdientes 2-2.
Ja, die Einwechslungen von Steffen Baumgart haben sich hinterher auf jeden Fall bezahlt gemacht. Gerade was im 16er um 20 Meter Raum die langen Bälle in den 16er, die Sebastian Anderson ja dann zum 2-2 verlängert für Anthony Modest. Also kopfballtechnisch war Leverkusen da auch ziemlich unterlegen, sage ich jetzt mal. Und hätten sie vielleicht auch ein bisschen anders reagieren müssen drauf. Aber unterm Strich hat Leverkusen einfach, Sören hat es auch gesagt, viel zu viele Chancen liegen lassen. Hätten in der ersten Halbzeit nach dem 2-0 war, glaube ich, noch ein Pfosten- oder Lattentreffer von Frimpong. Wenn es da das 3-0 fällt, dann ist der FC, glaube ich, auch aus dem Spiel raus und da passiert auch nicht mehr viel. Ja, aber 2-0 ist immer ein gefährliches Ergebnis. Ruckzuck bekommt man den Anschluss und ja, dann kommt die Sache auch
ja, im Kopf wieder. Was man hier auch diskutieren muss, ist dann ganz einfach Bayer Leverkusen. Ne? Also es war jetzt im Grunde genommen knapp eine Woche und in der Woche haben sie sich ein Stück weit jetzt wieder ein bisschen das nehmen lassen, was sie sich bis dato eigentlich ein Stück weit eigentlich auch gespielt oder gewonnen hatten. Gut, dass du gegen Bayern München verlieren kannst, ist klar. Dass die Art und Weise nicht okay war, haben wir letzte Woche auch schon besprochen. Aber das sind dann genau diese Spiele, mit einer 2-0-Führung, die musst du halt dann über die Bühne bringen und dann kannst du dich nicht einfach auf eine Art und Weise zurückziehen und so passiv letztendlich eigentlich auch nur darauf warten, dass der Gegner wieder ins Spiel zurückkommt. Und man hat das ja gemerkt, es hat sich auch ein Stück weit angebahnt, dass die Kölner den Anschluss oder auf den Anschluss drücken. Und wie gesagt, und dann spielst du wieder nur unentschieden in dem Spiel, was du eigentlich mehr oder weniger in der Tasche hattest. Ja, und das sind die Punkte, die dann halt am Ende der Saison fehlen. Und das ist einfach nur verdammt schade, weil ich glaube, dieses Jahr für die Leverkusener mit Sicherheit auch ein bisschen mehr drinne wäre, als letztendlich irgendwann dann um die internationalen Plätze zu kämpfen.
Aber das ist ja im Prinzip immer das Thema, wenn wir nach einer Saison sprechen, was Bayer Leverkusen begleitet, ja, die letzten Jahre ja schon, die fehlende Konstanz einfach, ja, wir können nicht mal wirklich über einen längeren Zeitraum erfolgreich Fußball spielen. Wir haben ja jetzt auch unter der Woche das DFB-Pokalspiel, wenn sie jetzt auch, oder da haben sie ja auch verloren, das ist einfach dann, ja, ich weiß nicht, woran es liegt, also die haben jetzt wieder einen Trainer getauscht, aber die Konstanz kommt trotzdem nicht rein und dann ist das vielleicht wirklich eine Sache, was Qualität vielleicht betrifft im Kader, dass du nicht lang über längere Sicht mal erfolgreich Fußball spielen kannst.
Ja, du hast es gerade angesprochen, die Krönung setzt jetzt natürlich das Ausscheiden im DFB-Pokal gegen den KSC zu Hause auch noch. Da habe ich auch mal auf die Schussstatistik geguckt, weil ich das Spiel auch in voller Länge geschaut hatte. 20-8 Torschüsse. Ja, Leverkusen gerät nach 4 Minuten schon in Rückstand, spielt dann eigentlich mehr oder weniger Einbahnstraßenfußball auf ein Tor. Der KSC zum Teil nur durch ab und zu mal den einen oder anderen Konter gefährlich. Leverkusen kommt zum Ausgleich und ja, Lukas Radetzky verteilt dann natürlich ein Geschenk, versucht den Ball hinten rauszuspielen und spielt dem Stürmer dann direkt den Ball in den Fuß, dann fängt sich Leverkusen der 2-1, aber auch danach spielt Leverkusen weiter auf ein Tor, laufen teilweise 2-1 und kriegen den Ball dann nicht am Torwart vorbei, geschweige denn mal aufs Tor. Ob das eine Konzentrationssache ist, eine Einstellungssache, ist ganz schwierig, aber Das Ausscheiden war definitiv auch total unnötig, wer das Spiel gesehen hat. Und jetzt kommt natürlich am Wochenende mit Florian Kohfeldt und dem VfL Wolfsburg auch ein angeschlagener, taumelnder Gegner. Also da bin ich echt mal gespannt an dem Wochenende, wie das Spiel da ausgeht.
Naja, es gibt ja auch noch eine andere Sache, ne? Du spielst ja gegen den KSC. Und was mir zum Beispiel auch auffiel, dass der KSC vom ersten Moment an, vom Anpfiff an, letztendlich auch wirklich auf dem Platz war. Und ein Stück weit die Leverkusener ja mit einem ziemlich hohen Pressing, was für mich sowieso verwunderlich ist, weil du eben als Favorit ins Spiel gehst. Normalerweise sind die Kräfteverhältnisse verteilt und die Leverkusener waren auch ein Stück weit überrascht, glaube ich, von dem ja, forschen Auftritt. Klar, am Ende ist es natürlich auch Glück ein Stück weit für den KSC, dass dann Geschenke auch noch verteilt werden. Aber du darfst einfach nicht zu Hause gegen den KSC ausscheiden. Das ist einfach Fakt. Und das ist immer wieder, jedes Jahr das Gleiche. Es ist einer der Titel oder vielleicht der einzige Titel, um den Leverkusen wirklich ernsthaft mitspielt und mitspielen kann. Und diese Chance, ja, die ist vertan.
Ja, und bei dem Gegner von Leverkusen von Sonntag, der SFC Köln, der setzte sich am Mittwoch, sprich gestern, mit 2-0 beim VfB Stuttgart durch. Ein Spiel, sage ich jetzt mal, wo beide Trainer viel rotiert haben, waren bemüht, beide Mannschaften, um ansehnliches Spiel auf die Platte zu bringen. Ja, sprich bemüht, im zweiten Durchgang hatte der FC dann auch wieder mehr vom Spiel und circa, wie viel waren es, 80 Sekunden nach seiner Einwechslung mit dem ersten Ballkontakt macht dann Anthony Modest das 1-0 und lässt dann auch 5 Minuten später das 2-0 folgen. Unterm Strich ein verdienter Erfolg für den FC und rundum eigentlich eine gelungene Woche für den FC. Jetzt geht es am Wochenende zum Auswärtsspiel zu Borussia Dortmund und ja, der FC weiterhin mit einer sehr, sehr ansprechenden, guten Saisonleistung.
Ich finde halt einfach nur, dass man an die Kölner schon, wenn man alles ins Verhältnis setzt, was man so die letzten Jahre von den Kölnern gesehen hat, dann kann man das im Moment vielleicht gar nicht hoch genug einschätzen. Klar, du hattest mal einen Ausrutscher vor 2 Wochen, aber letztendlich alles, was von den Kölnern bisher diese Saison gezeigt worden ist, ja, das ist verdammt harte Arbeit. Den Kölnern schenkt keiner was. Es ist eben auch nicht so, dass du in dem Kader die höchste Qualität hast oder die Qualität hast wie viele andere Bundesligisten. Und du musst dann eben auch mal im Pokal so ein Auswärtsspiel, so ein Fight auf die Art und Weise für dich entscheiden. Klar, du hast jetzt im Moment natürlich auch einen Knipser, der den absoluten Lauf hat. Trotzdem kann man das im Moment gar nicht hoch genug den Männern vom FC und speziell auch Baumgart anrechnen, was die bisher leisten. Da kann man einfach nur den Hut vorziehen.
Das auf alle Fälle. Eine Mannschaft diese Saison, die auch wirklich sehr viel leistet und ein bisschen überraschend auch da oben weiterhin unter den Top 5-6 zu finden ist, ist Union Berlin, die ja am Wochenende 1-1 in Stuttgart gespielt haben. Da schrieb Fabi, glaube ich, noch Punkt für die Moral für den VfB, die sich ja in der zweiten Halbzeit in der 57. Minute mit Gelb-Rot selber schwächten. Also muss man auch erstmal schaffen, innerhalb von 35 Sekunden sich 2 gelbe Karten zu fangen von Krasador. Ja, unterm Strich stand da ein 1-1 am Ende. Union führte bis in die 92. Minute mit 1-0. Torschütze Fabi war, glaube ich, hilf mir mal kurz, wer war es? War, glaube ich, wieder...
Nein. Wie heißt er? Avoni?
Avoni, glaube ich, mit seinem 7. Saisontor schon. Ich denke, meine Wette würde ich sogar noch eingrenzen, dass er die 10 schon nach der Hinrunde voll hat.
Ich wollte gerade sagen, oder nach dem kommenden Wochenende.
Oder nach dem kommenden Wochenende. Ah ja, ich sehe gerade, gegen wen es geht. Ja, schauen wir mal. Und ja, in der 93. Minute schafft der VfB dann noch den Ausgleich. Der VfB kommt diese Saison auch noch nicht so richtig in Schwung. Ja, einige Leistungsträger sind immer noch nicht zurück. Das merkt man, glaube ich, auch der Mannschaft an. Die ackert, die kämpft, die läuft. Aber ja, so das letzte Quäntchen Glück, die letzte Durchschlagskraft im letzten Drittel fehlt dann wirklich noch und ist halt auch eine junge Mannschaft. Muss man mal abwarten, wie es sich da die nächsten Wochen weiterentwickelt. Aber ich denke, Trainerfrage wird sich in Stuttgart sowieso nicht stellen. Und ja, jetzt am Sonntag wird es bestimmt ein 6-Punkte-Spiel werden, gehe ich mal von aus. Da spielt nämlich der VfB beim FC Augsburg. Und ja, der FC Augsburg hatte, Sören, ja, gestern ein richtig spektakuläres Spiel an der Kasseruper Straße. Da kannst du uns doch bestimmt einiges zu erzählen.
Ja, so sieht's aus. Ja, der FCA, der sich ja zumindest am vergangenen Wochenende so ein bisschen wie der Absteiger präsentiert hat, hat aber dann die Bochumer doch gefordert. Sah ja eigentlich alles nach einem souveränen Sieg aus für den VfL nach einer 2-0-Führung durch Milos Pantovic. Aber dann muss ich wirklich sagen, hat der FCA sich wirklich zurückgekämpft. Hätte ich so auch nicht erwartet. Und dann hat sich gerade in der zweiten Halbzeit wirklich ein richtiger Pokalfight entwickelt. Augsburg hat die zwei Tore noch gemacht. Und ein offener Schlagabtausch, viel Leidenschaft. Ich glaube, es war eine richtig, richtig gute Stimmung. Ja, und dann war es mal wieder Manuel Riemann, der den VfL rette, der für positive Schlagzeilen sorgt, der ja dann im Elfmeterschießen den Elfmeter selbst verwandelt hat. Ja, im Moment läuft es beim VfL. Und dann am kommenden Wochenende geht es ja dann für Bochum nach Gladbach, die ja sicherlich jetzt auch den Bayernfluch sich den Bayernfluch eingefangen haben. Also da rechne ich dann auch auf jeden Fall mit einem weiteren Sieg.
Man muss auch kurz erwähnen, Manuel Riemann wurde ja auch erst in der 118., glaube ich, so war es, Minute
Richtig,
eingewechselt.
ja.
Er wusste ja, glaube ich, gar nichts von dem Schachzug von Thomas Reis. Den gilt ja als ganz guter Elfmeterkiller. Ja, und unterm Strich, wo er plötzlich als fünfter Schütze stand und mal kurz trockene Ding da unten links rein donnerte und wie er da wirklich explodiert vor Freude und da über einen halben Platz gerannt ist, ja, der VfL, da läuft es momentan. Zwei Siege in Folge. Ja, sehr schön. Freut mich für den VfL. Ja, FC Augsburg, Fabi, am Freitag auch eine ziemlich erschreckende Leistung in Mainz geliefert.
Ja, performt, gespielt wie ein Absteiger, würde ich mal behaupten. Es hat an allen Ecken und Enden gefehlt beim FC Augsburg. Es war erschreckend, glaube ich, und vielleicht zum Teil auch schockierend. Wie gesagt, wir haben es ja die letzten Wochen immer mal wieder angesprochen. Eigentlich ein Stück weit verwunderlich, weil in der Mannschaft ja doch das ein oder andere ja, an Qualität vorhanden ist, beziehungsweise auch Erfahrung vorhanden ist. So darfst du und so kannst du einfach nicht auftreten, wenn du ja auch ins 11. Jahr Bundesliga gehen willst. Trotz alledem ist es immer wieder so, dass die Augsburger alle paar Wochen immer mal wieder für eine Überraschung sorgen. Sören hat es eben angesprochen, die zweite Halbzeit beim VfL auswärts war dann schon wieder eigentlich auch ja, ein Stück weit so, dass man ja, erkannt hat, dass in der Mannschaft irgendwas steckt. Ja, aber letztendlich geht es ja, für den FCA einfach darum, jetzt Punkte zu sammeln. Und du hast es vorhin eben schon angesprochen. Also es ist jetzt ein Do-or-Die-Spiel am Sonntag. Und nach Möglichkeit solltest du zu Hause auch mal wieder 3 Punkte einfahren. Weil ansonsten wird es irgendwann mal eng und du hängst ja, mittendrin, ganz unten.
Ja, die Mainzer nach zuletzt 3 Niederlagen am Stück jetzt mit einem wirklich guten Auftritt. Der Grundstein war, glaube ich, die erste 15, 20 Minuten, wo sie dann wirklich mega offensives Pressing gespielt haben und dann auch sehr, sehr schnell 3-0 geführt haben. Unter anderem waren Burkhardt und Onisivo erfolgreich. Richtig offensiven, schönen Fußball gespielt nach vorne hin. In der zweiten Halbzeit hat sich Mainz dann ein bisschen zurückgezogen, aber war dann auch trotzdem immer noch bei den Kontern brandgefährlich. Und ja, Rafael Ginkiewicz hat es hinterher im Interview angesprochen, der hat einen richtig dicken Hals gehabt. Also der ist sowas von unzufrieden und der sagt es ja auch, es wird jedes Mal wieder angesprochen, welche Fehler gemacht werden und am nächsten Spieltag kommen die gleichen Fehler wieder und er hat auch keinen Bock, runter in die zweite Liga zu gehen und er spricht bei einigen Spielern wirklich die Einstellung an, ne? Und du hast gerade auch gesagt, Fabi, wirklich Bundesliga-tauglich sieht das seit Wochen nicht aus beim FC Augsburg. Aber woran
Also
liegt
was
es?
halt, woran liegt es? Also du hast nach Fürth die schlechteste Abwehr der Liga und hast den schlechtesten Sturm. Ich glaube, wir haben uns ja zumindest mal ein bisschen drüber amüsiert, dass das ein oder andere Spiel dabei war, wo man eigentlich das Gefühl hatte, dass der FCA nicht über die Mittellinie kommt im eigenen Ballbesitz. Und, ja, woran liegt es? Das ist die spannende Frage. Ich glaube, an Weinziel an sich allein wird es nicht liegen. Ist es vielleicht einfach die Einstellung oder die Mentalität oder stimmt was zwischen Trainer und Mannschaft nicht? Aber irgendwas muss passieren. Und ich glaube auch, wenn man mal diese 3 Punkte gegen Gladbach, dieses 1-0, dieses Heimspiel, was sie ja für sich entscheiden konnten, mal rausnehmen würde und die Augsburger würden mit 3 Punkten im Moment dastehen, dann hätten wir wahrscheinlich auch eine Mannschaft, die ihren Trainer wechselt oder gewechselt hätte.
Ja, Sören, wie siehst du die Situation in Augsburg?
Ja, also für mich ist das auch, ich kann es auch nicht wirklich verstehen, weil, wie gesagt, wir haben das jetzt angesprochen, die Mannschaft, also der Kader ist ja wirklich gut zusammengestellt. Du hast einige junge Leute und viele erfahrene Spieler. Eigentlich dürfte diese Mannschaft mit dem Abstieg nichts zu tun haben, nur es scheint irgendwie so, dass es irgendwie nicht passt, ja, mit Weinziel und der Mannschaft. Auch wenn jetzt unter der Woche hatte der Präsident ja Reuter und Weinziel den Rücken gestärkt. Aber irgendwas muss passieren. Und jetzt, wenn das Spiel jetzt in die Hose geht, gegen Stuttgart, ja, dann muss irgendwas passieren, weil so gehst du dem Abstieg entgegen. Klar, vor ein paar Jahren hat Weinziel das schon mal geschafft, katastrophale Hinrunde und dann in der Rückrunde begeistert. Aber im Moment sehe ich da echt schwarz, weil das offensive Potenzial, was ja eigentlich da ist, ja, davon ist ja gar nicht zu sehen.
Ja, richtig. Und einen Trainer nach einem Jahr wieder rausschmeißen, der letztes Jahr mehr oder weniger nur in Klassenerhalt erstmal gesichert hat. Ob das so im Sinne des Betrachters ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber die nächsten Gegner, ja, Stuttgart, Wolfsburg und dann kommen die Bayern nach der Länderspielpause. Also viele Punkte sehe ich da für den FCA auch nicht. Und ich habe den FCA ja schon vor der Saison unten reingetippt. Also die Luft wird auf jeden Fall immer dünner. Ja, kommen wir zu der Mannschaft, zu den Mainzern, die ja auch die Pokalrunde erfolgreich beschritten haben, mit einem ziemlich schönen anzusehenden offensiven Spiel, was sie sich geliefert haben mit Arminia Bielefeld, was sie nach 3-2 nach Verlängerung gewonnen haben. Ein Spiel, was man sich wirklich gut anschauen konnte. Beide Mannschaften mit offenem Visier, mit offensivem Fußball. Die Mainzer zu Hause sind in Rückstand geraten. Okugawa hatte die Bielefelder in Führung gebracht, schon nach 2 Minuten. Ja, dann die Mainzer relativ kurz hintereinander, 53., 54. Minute, Burkhardt und Unisivo wieder. Die beiden harmonieren die letzten Wochen auch richtig gut, wie ja schon am Wochenende, wo beide getroffen haben. Ja, Klos schaffte dann für die Arminia kurz vor Schluss dann noch den Ausgleich, natürlich mit einem Kopfball. Und in der Nachspielzeit war es dann, beziehungsweise in der 140. Minute der Nachspielzeit, war es dann Ingvardsson, der den 3-2-Siegtreffer für die Mainzer macht. Und ja, Mainz auch eine Runde weiter. Und die Mannschaft von Bo Svensson macht eigentlich auch einen ganz gefestigten Eindruck. Also um die brauchen wir uns, glaube ich, diese Saison keine Sorgen machen. Dass die, haben wir ja auch schon gesagt, irgendwas mit dem Abstieg zu tun haben. Die holen immer wieder ihre Punkte zwischendrin. Die Mannschaft ist gefestigt, hat die nötige Qualität im Kader. Das passt eigentlich ganz gut da. Fabi, wie siehst du denn die Bielefelder jetzt? Du hast ja am Wochenende gesehen gegen Dortmund.
Ja, also ich habe es in unserer WhatsApp-Gruppe, habe ich es ja im Vorfeld schon gesagt, dass da keine Gefahr besteht, dass der BVB Punkte liegen lassen wird. Ich glaube, das ist ein Spiel, ja, wo die Bielefelder mit Sicherheit nicht ihre Punkte sammeln müssen. Das Aberwitzige an der Bielefelder Mannschaft ist ja, dass sie in der Regel ja schwer zu schlagen sind. Das Problem ist nur an der Sache, wenn du eben so viele Unentschieden einfährst, dann kommst du halt auch nicht vom Fleck. Und die Frage ist halt jetzt, nach so einem Spiel, wo du wirklich aufopferungsvoll im Pokal auftrittst, ja, inwiefern sowas vielleicht auch einen Knacks verursacht, weil ich glaube schon, dass das dann immer so ein gewisses Momentum kreieren kann, wenn du so einen Fight eben auch mal gewinnst, weil es dann der ganzen Mannschaft eben auch nochmal ein Zeichen gibt, dass man eben doch gewinnen kann. Und ja, aber ansonsten, wenn man ehrlich ist, auch vor der Saison haben wir alle die Bielefelder ziemlich weit unten in der Tabelle eingestuft und ich glaube, die stehen da, wo sie von der Qualität her eigentlich auch stehen müssten.
Sören, du bist ja eigentlich jemand, der ziemlich positiv von der Arminia schon am Anfang der Saison oder unter der Woche in deinem Artikel geschrieben hast. Wie siehst du da den weiteren Trend der Bielefelder momentan?
Ja, ich glaube, die nächsten beiden Spiele werden entscheidend sein, auch was auf der Alm passiert, ob jetzt da nochmal ein Trainerwechsel vollzogen wird oder nicht. Auch wenn natürlich so ein Trainerwechsel nicht immer das Entscheidende ist, aber ich glaube schon, jetzt das Spiel gegen Mainz, jetzt wieder am Wochenende zu Hause, ist ein 6-Punkte-Spiel und danach die Woche gegen Stuttgart im Prinzip auch. Also wenn du da punktest, glaube ich, ja, dann sind die Verantwortlichen auch zufrieden, aber ich glaube schon, dass sich gerade auch Sami Arabi, der Sportdirektor, ein bisschen mehr vorgestellt hat. Und ja, die nächsten beiden Spiele werden entscheidend sein.
Ich habe jetzt mal die Statistiken reingeguckt. Also in der ganzen Saison, die Bielefelder gehören zu den Top 3 4 Mannschaften, die mit die meisten Kilometer abreißen. Also die tun und ackern wirklich alles. Die Bemühungen sind dieser Mannschaft definitiv nicht abzusprechen. Ganz im Gegenteil zu ein, zwei anderen Mannschaften. Jetzt am Wochenende.
Ja, aber dann habe ich mal eine Frage. Vielleicht liegt es auch daran, würde ich mal ins Verhältnis ziehen, die Ballbesitzquote, die Bielefelder haben. Und wenn du halt natürlich in jedes Spiel mit irgendwo um die 40% Ballbesitz nur hast, dann läufst du halt den Ball hinterher. Und das Problem bei den Bielefeldern ist halt einfach auch das Tore schießen, weil wenn du nur 5 Tore schießt nach 9 Spieltagen, dann würde ich mal behaupten, dann weiß man eigentlich, wo der Schuh drückt.
Gebe ich dir recht, aber ich meine, dass Bielefeld in den wenigsten Spielen die Mannschaft ist, die den Ball hat und den Gegner bestimmt. Das war uns ja, glaube ich, am Anfang der Saison auch allen klar. Ich wollte damit einfach nur verdeutlichen, dass die Bielefelder sich nicht wie andere Mannschaften dann einfach herspielen lassen und nicht die nötigen Meter dann auch zusätzlich laufen. Das meinte ich jetzt eigentlich nur damit. Die hätten sich auch einfach ihrem Schicksal ergeben können, die Dortmunder spielen lassen können und denen Räume anbieten, wie auch immer. Ne? Also das wollte ich damit eigentlich nur gesagt haben.
Ja, und man muss ja auch sagen, Bielefeld hätte ja auch etwas weiter höher in der Tabelle stehen können. Die haben, glaube ich, insgesamt 5 Unentschieden, wenn ich richtig geguckt habe. So, die Spiele hätten ja dann auch anders ausgehen können. Also ich glaube schon, dass durchaus ist Potenzial da ist, dass sie die Klasse halten. Nur wenn du halt jedes Spiel nur unentschieden spielst oder dann auch mal so Totalausfälle dabei hast, wird es halt eng.
Fabi, für dich habe ich noch eine Statistik rausgesucht. Für
du schuldest mir eh noch eine von
dir. Ja, da bin Kölner. Ich noch in der Recherche, die verspreche ich
immer
dir.
Noch.
Ja, immer noch. Ich bin die Woche ein bisschen eingespannt gewesen. Die werde ich dir am Sonntag liefern, versprochen.
Okay.
Nur noch eine Frage, um das nochmal zu ein bisschen, ging es nur dann um die reinen Kopfballtore, die erzielt wurden, oder allgemein um Tore, die nachflanken?
Tore nachflanken.
Nur nachflanken, okay, gut. Eine Statistik für dich, für einen deiner Lieblingsspieler beim BVB. Emre Can, von den Statistikwerten her am Wochenende mit der beste Dortmunder. 9 Kilometer, ist jetzt nicht unbedingt so viel, aber gute 100 Ballkontakte, 90% Passquote und 85% Zweikampfquote mit die besten Werte beim BVB durchweg auf allen Ebenen. Dann lasst uns noch kurz über den Ausfall sprechen. Erling Haaland wird den BVB wahrscheinlich jetzt, man munkelt sogar, bis zum Jahresende fehlen. Also wenn das eintreten sollte oder so scheint es ja wirklich zu sein, dann hat der BVB auf jeden Fall ein ziemlich dickes, fettes Problem. Also ich glaube nicht, dass da großartig so viel Ersatz haben, sei eh nicht. Sind ja momentan eh von Verletzungen ziemlich geplagt. Ja, die Spiele kommen, wo auf jeden Fall sich wahrscheinlich noch Marco Reus das ein oder andere Mal noch ausfallen wird. Und dann wird es nach vorne hin ziemlich eng. Malen zündet die Saison auch noch nicht so wirklich. Wie seht ihr da? Muss da schon im Winter schon mal vielleicht der ein oder andere Transferplan aus der Schublade geholt werden?
Ja, eigentlich schon, oder? Ich glaube, unter der Woche jetzt gegen Ingolstadt hat ja Tigges vorne drin gespielt. Das ist jetzt kein Spieler, den du über mehrere Spiele in der Bundesliga von Anfang an bringen kannst. In der Champions League glaube ich schon gar nicht. Und da wird der BVB sich sicherlich umgucken, ob im Winter noch was möglich ist.
Fabi, für dein Managerspiel ist das, glaube ich, auch eine ganz schlechte Nachricht gewesen.
Das macht gar nichts, weil die anderen 10 so gut performen, dass der Ausfall...
Okay.
Nicht besonders wie, nein, aber ich meine, dann braucht man ja eigentlich gar nicht drüber diskutieren. Natürlich tut es weh. Genauso wie bei den großen Bayern, wenn Lewandowski ausfällt. Sowas kannst du halt einfach nicht ersetzen. Trotzdem glaube ich, das Ziel muss es sein, jetzt letztendlich für die Dortmunder trotzdem den Anschluss nach oben zu halten. Es war wirklich... Ja, eine relativ souveräne Vorstellung in Bielefeld. Das sind die Spiele, die du gewinnen musst. Klar, bei den Dortmundern, was halt aus Sicht der Dortmunder, glaube ich, ein bisschen ärgerlich ist, dass du jetzt halt bis zum Ende des Jahres hast du halt auch in der Bundesliga das ein oder andere Topspiel. Ich glaube, die Leipziger kommen noch, die Bayern kommen noch im Anfang Dezember. Das sind natürlich die Spiele, wo du einen Erling Haaland brauchst. Trotzdem, wenn Marco Reus fit bleibt, der Rest der Mannschaft ist ebenfalls unfassbar stark besetzt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es wehtut, klar, weil du immer einen Erling Haaland mit dabei haben willst, aber dass die Qualität, die der Rest des Kaders mit sich bringt, den Dortmundern helfen wird, dass der Anschluss nicht verloren wird nach oben.
Und jetzt am Wochenende, jetzt unter der Woche war es ja wirklich ein wirklich ganz glanzloser Sieg. Auch die Tore ist in der 72. und 81. Minute durch Hazard. Ein 2-0-Erfolg gegen Ingolstadt ist, glaube ich, wirklich nur so, wie das Sprichwort mit dem Pferd, was nur so hoch springt, wie es muss. Souverän runtergespielt, gewartet, 80% Ballbesitz. Ja, Aufgabe erfüllt, eine Runde weiter, Haken hintersetzen und ja, jetzt am Wochenende kommt dann Steffen Baumgart mit dem FC zu den Dortmundern zu Besuch. Kommen wir zu der Mannschaft, die uns die letzten Wochen wirklich Kopfzerbrechen bereitet hat und aus der man wirklich einfach nicht schlau wird. Aber ich sag mal so, im Pokal eine Runde weiter. Jetzt in der Bundesliga 4 Siege aus 6 Spielen, hört sich ja gar nicht mal so schlecht an. Von welcher Mannschaft rede ich? Hertha BSC Berlin. Völlig überraschend am Wochenende der Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach. Gladbach in der ersten Halbzeit, die eine oder zum Start des Spiels mit einigen guten Möglichkeiten. Die Hertha dann mehr oder weniger aus dem Nichts mit dem 1-0 durch Marco Richter. Ich weiß nicht, das Tor habt ihr ja mit Sicherheit gesehen. Ja, der Seitfallzieher war jetzt so lala, aber wie er den dann trifft und dann dieser Bogen, der über Sommer rübergeht, der Ball. Ja, ob es gewollt war, sei mal dahingestellt. Ja, in der zweiten Halbzeit Gladbach so gut wie gar keine Durchschlagskraft, ganze 2 Abschlüsse. Ja, und dann hat die Hertha plötzlich 3 Punkte wieder mehr auf dem Konto und Paldada sitzt immer wieder und immer besser im Sattel, fester im Sattel. Es war ja eine Bombenstimmung in Gladbach, in Berlin, war ja das Samstagabendspiel und die Fans hatten, glaube ich, sogar angestimmt, oh, wie ist das schön. Also in Berlin ist man momentan auch wohl auf. Jetzt am unter der Woche noch das Weiterkommen im Pokal gegen Münster. Kann man auch von einer gelungenen Woche der Berliner sprechen.
Ja, ich glaube, zu Hertha dürfen wir uns, glaube ich, gar nicht mehr äußern, weil sonst reden wir sonst stehen sie irgendwann noch auf dem internationalen Platz, wenn wir sie so kritisieren. Aber ich glaube, bei der Hertha muss man auch einfach sagen, und das muss man auch anerkennen, dass Spieler wie Darida oder Plattenhardt jetzt so zurück zur alter Stärke gefunden haben. Und auch was die Leidenschaft angeht, die haben sich ja dann gegen Gladbach wirklich auch in jeden Ball geschmissen. Und das kann man dann wirklich nicht absprechen. Und das Mittelfeld, die Zentrale mit Askasiba und Serdar macht auch einen sehr, sehr guten Eindruck im Moment. Also scheinbar hat sich die Hertha gefangen und tritt wirklich sehr gefestigt auf.
Fabi, was möchtest du denn zu deinem Freund Paul noch beitragen?
Ich finde es nach wie vor unglücklich, wie er sich nach außen gibt. An der Meinung ändere ich auch nichts. Das Spannende ist ja, oder die Frage ist ja, das habe ich immer wieder gesagt, dass in der Mannschaft wirklich sehr viel individuelle Stärke vorhanden ist oder in dem gesamten Kader. Was Pal Dardai eben nicht geschafft hat, war das vor allem in den ersten Wochen letztendlich genau die Stärken aus der Mannschaft rauszukitzeln und das dann umzusetzen auf dem Platz. Das hat er einfach nicht geschafft. Und ich glaube einfach, ein Stück weit bestätigt sich einfach oder wird die Mannschaft im Moment einfach auch von dieser Qualität getragen. Und für mich dann eben auch, wenn man hier in dem Kontext dann eben auch mal die ein oder andere Personalentscheidung aus dem Sommer speziell heranzieht, frage ich mich nach wie vor, was so ein Transfer von Kevin Prince Boateng ja unbedingt sein musste. Weil man ja sieht, dass letztendlich in der Mannschaft das Spielermaterial vorhanden war. Und wie gesagt, und die Herthaner schaffen es im Moment eben einfach auch, die Ergebnisse zu liefern. Und dann sieht alles deutlich rosiger aus, wenn man ehrlich ist.
Noch eine Mannschaft, die ja auch unter der Woche und auch am Wochenende mehr oder weniger ihre Pflichtaufgaben erfüllt hat und uns dieses Jahr auch ja, das ein oder andere Spiel wirklich überrascht ist, RB Leipzig. Am Samstag die erste, also ich habe auch, glaube ich, ein 5-0 getippt. Die erste Halbzeit war für die Leipziger komplett zum Vergessen. Da sind sie ja überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Lagen dann auch zur Halbzeit durch einen Elfmeter mit 0-1 hinten. Aber in der zweiten Halbzeit hat dann wirklich RB die Aufholjagd eingeläutet, allen voran Yusuf Paulsen wurde eingewechselt, der die Führung erzielt, das 2-0 holt er durch einen Elfmeter raus, den Forsberg verwandelt. Ja, war Einbahnstraßenfußball die zweite Halbzeit, war nur eine Frage der Zeit, bis die Tore fallen. ein verdienter Sieg. Und jetzt unter der Woche hat Jesse March auch ordentlich durchgewechselt, waren unter anderem Gulagi auf der Bank, Forsberg, waren einige Topspieler draußen, ja, waren 1-0 in Babelsberg, Leipzig auch über komplettes Spiel, die feldüberlegene Mannschaft, Sieg war nie gefährdet, alles richtig gemacht eigentlich.
Also da grätsche ich meiner rein, weil ich die Aufstellung, ich war ehrlicherweise ein bisschen überrascht, dass er so stark aufstellt. Er hat nämlich Paulsen, Silva, meine ich, waren vorne in der Spitze, Szoboszlai war auf dem Platz, Campbell durfte mal wieder zeigen, was er kann, Tyler Adams, die Abwehr war, glaube ich, ja, so ein Stück weit ja, mehr oder weniger fast das Beste, was er aufbieten konnte. Also von der Aufstellung her fand ich es jetzt ehrlicherweise eher sogar ein bisschen überraschend. Hätte ich eigentlich gedacht, dass er dem einen oder anderen wirklich aus der zweiten Reihe noch oder mehr Leuten aus der zweiten Reihe die Chance gibt. Und am Ende des Tages ist es im Pokal eigentlich immer so, es interessiert wirklich niemanden mehr, ob du gegen Babelsberg mit 1-0 weitergekommen bist, sondern es geht einfach nur darum, letztendlich den Sieg einzufahren. Und wenn man mal ehrlich ist, unter der Woche, das ist ein Spiel, das macht mir keinen Spaß anzuschauen. Du hast eine Mannschaft, die hat, was hatten sie Ballbesitz, wahrscheinlich irgendwo zwischen 70 und 80 gefühlt, hat Babelsberg wahrscheinlich einmal aufs Tor geschossen. Da muss man dann eigentlich auch die Kirche im Dorf lassen und sagen, das waren zwei absolute Pflichtsiege. Gegen Fürth war es ein Stück weit ähnlich, weil es eigentlich nur eine Frage der Zeit war, bis sich die Qualität durchsetzt. Haben sie toll gemacht, die zweite Halbzeit. Und für die Leipziger sieht es, glaube ich, auch in der Tabelle jetzt wieder ein Stück weit deutlich freundlicher aus. Und von daher geht es jetzt einfach darum, Punkt für Punkt nach oben aufzuholen. Wir werden ja mit Sicherheit dann auch nochmal gleich drüber sprechen. Wie gesagt, Dortmund hatten wir eben als Thema. Wo man nie wirklich weiß, ob es letztendlich mal wieder einen Ausrutscher gibt. Und du bist jetzt eben 7 bzw. 8 Punkte hinter der Tabellenspitze. Und ja, also ich glaube, es sieht jetzt wieder deutlich freundlicher aus als noch vor einer Woche, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Und wo es auch wirklich ziemlich gut aussieht und ist auch immer noch die Mannschaft, die komplett ungeschlagen ist in dieser Saison, Tabellenplatz 3. Und auch nur, wie viel sind es? 3 Punkte hinter dem FC Bayern. Der SC Freiburg, der ja am Wochenende verdient 2-0 in Wolfsburg gewonnen hatte, da auch ein wirklich gutes Spiel abgeliefert hat.
Sören sagt glücklich?
Sören?
Ja, also Blick auf die Statistik war der VfL ja in fast allen Statistiken besser. Also ich glaube, was für Freiburg im Moment einfach spricht, ist, ja, sie haben das Momentum auf ihrer Seite, oder?
Ja, die gehen in Führung durch einen schönen Freischuss von Grifo, den er vors Tor zieht. Den ersten Schuss kann, wer war es dann, Castells noch halten und den Nachschuss war es dann, ich weiß gar nicht, Lienert, der es 1-0 macht. Ja, Wolfsburg hatte mehr vom Spiel, aber die Freiburger verstehen es ja wirklich, sich da auch hinten nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, die Linien eng zu machen, die Räume eng zu schieben und ja, dass sie Fußball spielen können und sich in den letzten Jahren immer weiterentwickelt haben, gerade spielerisch und auch kontermäßig nach vorne, hat man ja auch das ein oder andere Mal gesehen. Und so ist dann das 2-0 auch gefallen, ne? Ein Ballgewinn von Höhler auf Höhe der Mittellinie, dann geht Christian Günther wie eigentlich bei jedem Spiel 25 Mal auf der linken Seite bis zur Grundlinie. Und schiebt dann in die Mitte und da war dann Höhler wieder zur Stelle. Also dritte Saisontorfarbe. Wir haben ja letzte Woche schon, glaube ich, jetzt einen Kandidaten gefunden, den wir gerne mal in der Nationalmannschaft sehen würden. Der hat es uns ja mehr oder weniger angetan. Ja, und dann holst du auch 3 Punkte in Wolfsburg. Und der SC Freiburg steht wirklich momentan auf der Sonnenseite der Tabelle. Ja, mal gucken, wie lange die Serie noch hält von Christian Streich und dem SC. Und jetzt gestern... Ja, ein etwas glücklicher, mit etwas Glück in Osnabrück weitergekommen. Da fangen sie sich dann auch erst kurz vor Schluss in der 97. Minute den Ausgleich, hatten bis dahin mit dem 1-0 weitestgehend auch soweit alles im Griff. Ja, geraten dann in Rückstand in der Verlängerung und machen dann selber erst in der 120. Minute wieder einen Ausgleich und im Elfmeterschießen wurde Obhoff dann zum gefeierten Mann, der insgesamt 3 Elfmeter gehalten hat. Auch eine rundum gelungene Woche für den Sportclub, der jetzt am Wochenende spielt, glaube ich. Wo spielt er? In
Fürth.
In Fürth.
Zu Hause.
Ja. Also da brauchen wir, glaube ich, auch, ja, da wird Christian Streich seine Mannschaft auch dementsprechend einstellen, dass er die nicht, dass sie nicht unterschätzt werden. Und dann gehe ich von weiteren 3 Punkten für den Sportclub aus. Ja, Fabian, lass uns noch über die letzte Mannschaft sprechen, die wir am Bundesligaspieltag vergessen haben, den FC Bayern. Uli Hoeneß hatte unter der Woche von Hollywood-Spektakel gesprochen, die letzten Wochen, was ja auch dem fast gleich und nahe kam. Ein souveräner 14-0-Erfolg zu Hause gegen die TSG, eigentlich weitestgehend nie gefährdet, oder?
Heißt natürlich, heute ist Donnerstag, man muss jetzt klar abgrenzen.
Ja, ja, grenzen wir ab.
Muss man klar abgrenzen. Also ich, ja, man muss wirklich sagen, das ist schon Fußball, der wirklich in die Richtung geht zu den Zeiten Pep Guardiola, also finde ich zumindest. Die Art und Weise, wie sie auftreten, der Fußball, der gespielt wird, der ist auch für neutrale Zuschauer. Ich weiß, es gibt wahrscheinlich sehr viele, die eher Antipathie als Sympathie hegen gegenüber dem FC Bayern. Aber wenn man die Spiele so anschaut, muss man wirklich zugeben, dass es durchaus auch attraktiver Fußball ist. Was man unter Julian Nagelsmann auch beobachten kann, ist, dass er wahrscheinlich einen sehr, sehr guten Draht, vor allem auch zu den etwas jüngeren Spielern im Kader hat. Also was Leroy Sané angeht, beispielsweise, oder er ist wahrscheinlich das Paradebeispiel, was er schafft, im Moment aus den Spielern rauszuholen. Was mich ebenfalls überrascht hat, war auch das Auftreten von Kingsley Coman, also speziell auch unter der Woche oder ja gegen Benfica beispielsweise. Also man sieht, dass die Spieler wirklich auf einem extrem hohen Niveau agieren können. Und was den FC Bayern im Moment eben auch noch besonders macht, ist, ja, die Art und Weise, wie sie die Ergebnisse einfahren. Klar, jetzt gegen Hoffenheim war mal so für 15 bis 20 Minuten so ein leichter Durchhänger, was aber, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt der Saison auch durchaus normal sein kann. Ja, aber dann wechselst du und bringst Qualität für Qualität. Da ist für mich kein oder extrem wenig oder die Spanne an Qualitätsverlust extrem niedrig. Im Gegenteil, in der Regel ist es auch so, dass vor allem auf den Flügeln eine gleichwertige Qualität eingewechselt werden kann. Und von daher war das für den Moment bis einschließlich Sonntag, glaube ich, im Moment das Nonplusultra und hat in Europa fast seinesgleichen gesucht.
So, wird sich da noch weiter anschließen?
Ich kann mich im Prinzip nur anschließen, was Fabi gesagt hat, weil das war wirklich beeindruckend in den letzten Wochen. Ich habe da ja auch nicht so wirklich mit gerechnet, dass unter Julian Nagelsmann alles so gut läuft. Aber um dann gleich mal auf den DFB-Pokal zu sprechen zu kommen, was am Ende zählt, sind die Titel. Und
ich bin ein Titel schon mal weg, ne?
Ja, ist, glaube ich, besser. Und ein Titel ist schon mal weg. Und das ist halt, was man dann unterm Strich wahrscheinlich auch bewerten muss. Wie viele Titel holt Julian Nagelsmann? Die Spiele in der Gruppenphase und in der Bundesliga sind dann im Endeffekt nicht ganz so wichtig oder wie die Siege zustande kommen, sondern in diesen K.O.-Spielen. Und war es gegen Gladbach dann nicht so gut, freundlich ausgedrückt.
Ja, da ist wieder das eingetreten, was Fabi auch öfters sagt, wenn die Bayern zu Gast sind. Es war Topspiel, es war Flutlicht, das Stadion war ausverkauft und dann scheint das bei vielen Mannschaften wirklich Kräfte freizusetzen, die dann wirklich mehr als überperformen. Die letzten Wochen waren die Gladbacher ja wirklich in einem Auf und Ab von ihren Leistungen her. Ja, und der FC Bayern, also was gestern da los war, da hat, glaube ich, ich habe mit einigen Bayern-Fans zusammengeschaut, die schauten sich auch gegenseitig nur fassungslos an, die konnten es auch überhaupt nicht glauben, gerade was die ersten 15, 20 Minuten da die Borussia abgerissen hat. Die Bayern waren mindestens immer 2 Schritte zu spät, sind überlaufen worden, sind gepresst worden, haben die Bälle verloren, die einfachsten Fehler sind passiert, Unkonzentriertheiten, also es kam wirklich alles zusammen, was eigentlich alle, weiß nicht wie viele Jahre mal zusammenkommt. Ich glaube, die höchste Niederlage letztes Mal war, glaube ich, vor 50 Jahren.
46 Jahren.
Vor 46 Jahren. Also Ja, es war einer dieser Tage, die wirklich zum Vergessen sind. Ja, das zweite Jahr in Folge, jetzt in der zweiten Runde ausgeschieden, nachdem letztes Jahr ja die bittere Niederlage in Kiel war. Ja, aber wo wollen wir anfangen? Wo wollen wir aufhören? Beginnt natürlich ziemlich bescheiden mit
Also ich
der.
glaube, zuallererst müssen wir wirklich mal auch vielleicht einfach auch so fair sein und sagen, dass die Gladbacher einfach gestern von der Nummer 1 bis zur Nummer 11 einfach eine Weltklasse-Leistung abgerissen haben. Das darf man immer nie vergessen, weil ich glaube, das ist jetzt auch in der Berichterstattung in den Medien, dreht sich eigentlich alles nur um den FC Bayern. Klar, da reden wir auch drüber und so einfach können wir sie nicht davon lassen oder davon kommen lassen. Aber vielleicht muss man wirklich auch, bevor man wirklich jetzt auf die Bayern eingeht, einfach sagen, dass das von Gladbach gestern eben fast einzigartig war. Das war für mich, ich habe es heute mehrmals verwendet, eigentlich auch ein Jahrhundertergebnis gefühlt. Nicht nur gefühlt, sondern wahrscheinlich ist es auch so. Und da muss man wirklich Chapeau sagen. Borussia Mönchengladbach hat sich auch weniger angedeutet für mich, vor allem nach dem Spiel am Sonntag gegen Hertha. Ist aber dann in so einem Moment einfach genial und da kann man wirklich einfach nur alle Glückwünsche an den Niederrhein schicken und sagen, das war top. Und da gehen wir schon fast die Superlative aus. So fair muss man auf jeden Fall definitiv sein.
Ja, wenn man sich die Statistiken mal betrachtet, rein vom Ballbesitz her, würde man sagen, ein typisches Bayern-Spiel mit 62% Ballbesitz. Dass es ein zweikampfbetontes Spiel wird, konnte man auch vor dem Spiel von ausgehen, war ausgeglichen 50-50 und auch was die Torschüsse angeht, 13 zu 15. Eigentlich ein relativ ausgeglichenes Spiel, nur rein statistisch gesehen. Aber nach 21 Minuten schon 3 zu 0 hinten zu legen, 80 Sekunden schon die Führung für die Gladbacher. Die Bayern waren, glaube ich, noch gar nicht wirklich auf dem Platz. Schneller Konter über die rechte Seite. Und ja, dann hat Upamecano, der an dem Tag überhaupt keinen guten Tag erwischt hat, wie eigentlich alle Bayern-Spieler, dass der Ball da ein bisschen an ihm vorbeigedrückt wird, kriegt den Ball da auch nicht richtig geklärt. Ja, und dann kann Kone schon zum 1-0 einschieben. Und das 2-0 natürlich bedingt durch, was war es nochmal, eine schöne Kombination über Scully und Embolo und Hofmann. Ja, die Gladbacher haben die Bayern die ersten 20 Minuten sowas von an die Wand gespielt und dann der Fehler von Lucas Hernandez, der zum Elfmeter geführt hat. Ja, das passiert ihm in 100 Spielen einmal und das war dieses eine Spiel. Fehler bei der Ballannahme, der Ball springt ein bisschen zu weit weg. Ja, und wie der Elfmeter dann geschossen wurde von Bensebaini, zeigt, glaube ich, auch mit wie viel, ja, wie sagt man, ja, Geilheit man auf den Sieg war. Der war ja wirklich auch ziemlich gut geschossen. Ja, und die Chancen der Bayern hielten sich dann wirklich in der ersten Halbzeit, glaube ich, waren ein oder zwei Schüsse, wenn es hochkam. Und das war es dann, glaube ich, auch. Also, und in der zweiten Halbzeit, ich hatte das gestern Abend dann noch im Radio gehört, einem Reporter ist das aufgefallen, dass wo die Mannschaften rauskamen, die Bayern waren ja 5 Minuten vorher schon wieder auf dem Spielfeld. Es stand wirklich fast jeder Spieler mehr oder weniger für sich alleine auf dem Platz. Also, das sah für mich so aus, als ob jeder so ein bisschen vielleicht bei dem anderen die Schuld gesucht hat. Jeder wusste natürlich, dass das Spiel von seiner Seite aus auch bescheiden gelaufen ist, aber so richtig nach Lösung hat das nicht ausgesucht, dass man sich so nochmal im Kreis zusammengestellt hat, nochmal heiß gemacht hat oder sonst wie. Das habe ich so ein bisschen vermisst. Ich weiß nicht, Fabi, die haben sich ja heute auch via Social Media auch bei den Fa an die Fans gewandt und auch mehrfach entschuldigt. Zeigt, glaube ich, auch, dass das selber auch noch nicht glauben können.
Also wie gesagt, was ich so mitbekommen habe, du sagst, die ganze Mannschaft war auf dem Platz. Das war eben nicht so, weil Robert
Er
Lewandowski
war der Einzige, okay. Ja.
kam mit den Gladbach-Spielern letztendlich gemeinsam auf dem Platz. Also ja, trotz alledem muss man wahrscheinlich noch früher anfangen. Beziehungsweise die Frage ist, warum, wenn du so performst, dass du dann innerhalb von 3 Tagen das kannst du nicht mit Müdigkeit, das kannst du nicht mit Unkonzentriertheit abtun. Irgendwas muss gestern, glaube ich, gewesen sein, weil ein FC Bayern lässt sich nicht 5-0 abschießen, dass du mal ein Spiel verlierst, dass du auch ein Spiel im Pokal verlieren kannst, ist, glaube ich, völlig klar. Dazu kam noch, bin immer kein Fan davon, einzelne Spieler rauszupicken, weil ich glaube, gestern war es ein Kollektivversagen. Und da müssen alle, die auf dem Platz standen, mit ins gleiche Boot genommen werden. Dann kommen noch so ein paar Feinheiten mit dazu, dass ein Trainer zu Hause in der Küche das Spiel anschaut. Und war für mich eigentlich auch dann vielleicht auch wirklich so ein Spiel, wo du dann eben auch einen Unterschied merkst, wenn ein Trainer an der Seitenlinie steht, der aktiv ist, der eingreift während dem Spiel. Kein Vorwurf gegen Dino Topmöller, der aber das mit einer versteinerten Miene fast schon resignierend auf der Bank hingenommen hat. Wirklich nicht falsch verstehen, absolut kein Vorwurf ihm gegenüber. Er ist Co-Trainer und das wahrscheinlich auch aus gutem Grund. Hat es auch die 2 Wochen zuvor oder die 2 Spiele zuvor hervorragend gemacht. Da lief es auch ein Stück weit von selbst. Aber vielleicht ist es dann auch nochmal so eine Kleinigkeit, die dann im Gesamten dazu führt, dass du ein Komplettversagen an so einem Mittwoch auf dem Platz lieferst. Und was ja ein Stück weit einfach das Schockierende ist, sowas ist man vom FC Bayern einfach nicht gewohnt. Also, dass sie mal ein Spiel verlieren, ja, vielleicht gab es auch mal ein deutliches Ergebnis. Viele nehmen ja den Vergleich zu Frankfurt 2019, glaube ich, war aber dann doch nochmal was komplett anderes. Es gab, glaube ich, damals früh eine rote Karte für Boateng. Ich kann es mir ehrlicherweise nicht erklären und ich konnte es im ersten Moment auch gar nicht glauben. Ich bin sprachlos.
Sören, wie siehst du das denn? Ich denke mal, dass die Personalie mit Julian Nagelsmann mit Sicherheit einen großen Einfluss, gerade wenn man früh zurückliegt, Einfluss nimmt. Aber lassen wir jetzt mal die anderen beiden Themen, sprich Haftstrafe und Impfen hin oder her, lassen wir mal komplett außen vor. Das kann ja nicht kein Grund gewesen sein, dass da plötzlich in der Mannschaft so ein Bruch kommt.
Ja, ich weiß auch nicht, ob jetzt das Fehlen von Julian Nagelsmann dafür ausschlaggebend war. Im Prinzip, das sind ja absolute Profis da bei Bayern und die auf dem Platz standen. Und dann erwartet man auch, dass ein Lewandowski, dass ein Müller von Kimmich, gut, das Thema brauchen wir ja nicht ansprechen, aber da hat mir auch eine Reaktion gefehlt nach dem 1-0 oder vielleicht dann auch spätestens nach dem 2-0, dass da mal jemand einfach auch mal dazwischen tritt. Du hast ja nichts gesehen. Klar, wenn dein Trainer nicht da ist, dann musst du es trotzdem selber regeln. Und vom Lewandowski, Müller erwarte ich dann einfach, dass sie es selbst in die Hand nehmen und das vielleicht dann auch mit der Mannschaft zusammenschaffen. Aber mir hat einfach eine Reaktion gefehlt. Und ich habe da mal auch so, ich weiß nicht, das war irgendwie ganz komisch, auch die Stimmung, die Interviews danach. So, klar, wurde gesagt, ja, kein guter Auftritt und Debakel. Aber was so gefehlt hat, irgendwie die Gewissheit, man hat ja wirklich jetzt auch einen Titel verloren, ne? Das 2. Mal hintereinander, dass man so früh ausgeschieden ist. Und auch wenn man so die Kommentare, ich habe mir den Spaß mal gemacht und bei Facebook geguckt, was so die Bayern-Fans da drunter geschrieben haben, das war ja eher so, ja gut, nächste Woche wird's besser und so. Ja, aber da ist ja wirklich was flöten gegangen. Und zwar die Chance, im Prinzip die leichteste Chance auf den Titel. Und klar, die Art und Weise war wirklich an dem Tag schlecht. Reaktion hat gefehlt und danach finde ich auch, klar, Gladbach super, super gespielt, aber das war nicht bayernwürdig und auch nicht die Reaktionen danach, weil da, normalerweise müsste da ein bisschen mehr, ja, fast schon Theater sein, weil das ja wirklich also für die Saisonziele, von einem kann man sich ja schon verabschieden.
Zur Einstellung bzw. zum ganzen Auftreten. Ich glaube, die Kickernoten haben es heute auch gezeigt. Da waren ja durchweg nur Fünfen und Sechsen bei. Allerdings auch bei den Statistiken. Ich habe mal geguckt, gerade bei den Spielern, die eigentlich jedes Wochenende Top-Zweikampfquoten haben. Also ein Joshua Kimmich, der ja wirklich einer der absoluten Top-Spieler, was das angeht, ist. 40%, ein Leon Goretzka, 40%, auch nur 36 Ballkontakte. Und dann kommt noch die Krönung Benjamin Pavard mit ganzen 17% Zweikampfquote auf der rechten Seite, zeigt, glaube ich, alles. Und dann hat man im Gegenzug dann Dennis Zakaria und Kone zum Beispiel, die beide weit über 60% hatten. So Spiele werden dann halt auch bei den Zweikämpfen entschieden, aber letztendlich hatte jeder einen gebrauchten Tag und es wird auf jeden Fall interessant sein, wie die Bayern sich am Wochenende an der alten Försterei schlagen, die ja auch zu Hause immer noch ungeschlagen sind, die Berliner. Die Bayern, glaube ich, letztes Jahr, Fabi, hilft mir, glaube ich, auch nur mit einem Unentschieden, ne? In Union, glaube ich.
Ja, ich glaube, das war ein 1-1. Und das Jahr zuvor war ja sozusagen, glaube ich, das erste Spiel in der oder nach der Corona-Pause, was die Bayern ziemlich deutlich, ich glaube, 4-1 oder 4-0 gewinnen konnten.
Ja.
Also die Bilanz an sich ist eigentlich tatsächlich nicht so schlecht in Berlin, aber wird ein knackiges Spiel. Ja, ich bin auch mal gespannt, was es an ja, Rotation geben wird und ob es eine geben wird. Ich wollte nur noch mal sagen, ich habe mit Julian Nagelsmann nicht den Hauptgrund für die Niederlage gestern. Ich glaube einfach nur, dass es ein kleiner Teil war. Aber wie gesagt, für mich ist es einfach schlicht und ergreifend unerklärlich, was da gestern passiert ist. Und ja, es wird halt einfach jetzt spannend sein, was die Folgewochen letztendlich dann an Reaktion zeigen. Normalerweise, also unter normalen Umständen, ich glaube, Stefan Effenberg hat es heute auch gesagt, ja, wird die Reaktion umso deutlicher und böser für alle kommenden Gegner. Man kann sich es als Bayern-Fan eigentlich nur wünschen. Aber wie gesagt, nach so einem Auftritt von gestern bin ich einfach ratlos als natürlich neutraler Podcaster.
Ja, ganz ratlos wollen wir heute die Sendung dann hoffentlich nicht schließen. Ich glaube, wir haben den Spieltag soweit gut abgehakt. Der DFB-Pokal, den haben wir auch das erste Mal jetzt in der Folge mit drin gehabt. Denkt, das haben wir das Spagat ganz gut hinbekommen. Und dann geht es ja schon morgen direkt weiter mit dem 10. Spieltag. Zwei Spieltage haben wir noch, den 10. und den 11. bis zur nächsten und allerletzten Länderspielpause dann. Dann sind wir damit auch durch.
Gegen wen spielt denn Deutschland eigentlich?
Es geht gegen Island und gegen, ich weiß nicht gegen wen noch, aber bei irgendeinem Spiel verschenkt der DFB, glaube ich, sogar für alle Zuschauer sogar noch ein Trikot. Ich meine, das Spiel findet in Wolfsburg statt. Also Fabi, wenn du dann noch Lust hast, kannst du natürlich gerne nach Wolfsburg zum Länderspiel, ich glaube sogar gegen Island fahren, aber ich habe an dem Tag leider keine Zeit. Sören, vielleicht, dann ist, glaube ich, kürzerer Weg nach Wolfsburg. Aber
Ich habe, nee, eher nicht. Ich sage
eher
Ihnen, es
nicht.
gibt ein VW obendrauf.
Ah, okay. Gut, dann wird morgen den Spieltag beginnen die TSG und die Hertha. Und ja, dann lassen wir uns mal überraschen, was der Spieltag dann noch für Überraschungen mit sich bringt. Und dann hören wir uns am Sonntagabend nach dem Spiel der Bochumer gegen die Gladbacher.
Schaffst du es denn dann auch
Perfekt.
bis dahin die Statistik zu besorgen oder soll ich es mir einfach selber
Nein,
raussuchen
das brauchst
bei
du
den
nicht
Kölnern?
selber raussuchen. Ich werde mich darum kümmern und dir wirklich alles bis ins kleinste Detail aufschlüsseln und nach Wunsch dann, wie es verlangt hast.
Okay.
Okay? Damit du dann auch beruhigt dann abends wieder schlafen kannst und keine unruhigen Nächte hast, weil dir die Statistik fehlt. Okay? Mal
Okay,
so machen?
abgemacht.
Gut, hervorragend. Dann
Ach so,
jetzt.
übrigens, ich wollte noch einmal erwähnen, dass ich übrigens Sören eine Bratwurst für den nächsten oder beim nächsten Stadionbesuch gewonnen habe. Wollte ich nur einmal noch erwähnen am Ende.
Ah, stimmt, das war war der deutliche Sieg der Dortmunder, war das. Darum ging es, glaube ich, ne?
Ja.
Gut, irgendeine Wette zum Spieltag jetzt am Wochenende? Sören, Fabi, habt ihr irgendwas? Köln-Dortmund vielleicht? Oder?
Ich habe tatsächlich heute überlegt, hin und wieder lasse ich mich dazu hinreißen, ja zu tippen. Und ich kann nur als absoluten Geheimtipp, die Unioner haben eine Quote von 8 gegen Bayern.
Ich sehe gerade neun,
Eine
Fabi. Neun sogar.
9 sogar.
Ja.
Heute Morgen waren es noch 8.
Okay.
Vielleicht, wenn das Momentum, so wie es im Moment aussieht, vielleicht nicht die allerschlechteste Wette wäre, wenn man auf Risiko steht. Und gleichzeitig mit einem Sieg der Bochumer müsste ja eine Wahnsinnsquote sein. In
Neunerquote und
Gladbacher,
850er-Quote, ja.
wenn
72er.
wenn dieser Fluch nach wie vor besteht, dass die Bayern-Bezwinger am Folgespieltag oder oder im Folgespiel eins auf den Deckel bekommen, dann wäre das eine absolute Wahnsinnswette.
Ja, ich werde mich da, glaube ich, heute Abend mit dem Gedanken auch mal, glaube ich, anfreunden. Ich denke, dass.
Vielleicht sollte ich mal zum Wohle unserer Zuhörer, vielleicht sollte ich es einfach mal morgen abgeben und dann am Sonntag Bescheid geben, beziehungsweise können wir analysieren, wie weit von der Realität das letztendlich entfernt war.
Genau, mit diesem Tipp, Geheimtipps von Fabi, verabschieden wir uns dann und hören uns dann auch schon in 3 Tagen.
Ich habe noch nie was gewonnen, also von daher wollte ich noch dazu.
Gut, alles klar, Fabi. In diesem Sinne hören wir uns dann in 3 Tagen am Sonntag wieder und bis dahin einen schönen Spieltag und bleibt gesund.
Servus.
Ciao.
Das war's. Das war Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Jürgen. Bis zum nächsten Mal.